Ivan hilft dir 1:1 bei deinem Zeit- und Selbstmanagement. Interessiert? Mehr Infos unter produktiver.ch/Zeitlupe.
Hallo, ich bin Ivan Blatter, dein Produktivitätscoach. Ich führe dich und dein Team dazu, produktiver und dabei stressfrei zu arbeiten. In dieser Folge will ich dir wieder mal ein paar Bücher empfehlen, die mich sehr fasziniert haben. Ja, alle Jahre wieder gibt es hier in meinem Podcast eine Folge, in der ich dir das eine oder andere Buch empfehle, das ich im Laufe des Jahres gelesen habe. Dieses Mal sind sogar 7 oder 7+1. Es gibt natürlich auch einen kleinen Bonus, den du wahrscheinlich jetzt schon kennen wirst, aber egal. Ich habe hier 7 Bücher zusammengetragen, die mich persönlich auch sehr weitergebracht haben. Alle haben etwas mit Zeit- und Selbstmanagement zu tun oder Business-Entwicklung. Also es gibt da verschiedene Klassen sozusagen, die ich mir auch dieses Jahr wieder gerne für dich ausgesucht habe. Ja, bevor ich da einsteige, ein kleiner Hinweis, nämlich du findest die Links zu den Büchern natürlich in den Shownotes zu dieser Folge und die wiederum findest du unter ivanblatter.com/274. Also wenn du mich von einem Buch sprechen hörst, das dich interessiert, dann kannst du gerne da drauf gehen und direkt auf den Link klicken, dann hast du alle Angaben. Zusätzlich werde ich auch immer einen direkten Link nennen, der lautet immer produktiver.ch/Buch 1 zum Beispiel, Buch 2, Buch 3 und so weiter. Das kannst du dir, glaube ich, einfacher merken und auch dann landest du direkt bei dem Buch auf Amazon. Die Links in den Shownotes und auch hier im Podcast, das sind sogenannte Affiliate-Links, das heißt, wenn du da drauf klickst, verändert sich für dich der Preis überhaupt nicht, aber ich bekomme ein paar Cent, falls du dich für das Buch entscheidest und das Buch kaufst, also dieses Affiliate-Prinzip. Das einfach nur so zur Information. Genug der Vorrede, genug der Prinzipien, lass uns direkt einsteigen. Ich habe 7 Bücher plus eines zusammengetragen und das erste, das ich dir empfehlen möchte, das ist von einem deutschen Professor, ich weiß gar nicht mal für welche Fächer, nämlich von Sönke Ahrens. Der hat ein Buch geschrieben, das Zettelkastenprinzip. Er hat das Buch auch auf Englisch geschrieben. Also ich nehme an, du wirst die deutsche Übersetzung bevorzugen. Und damit ich dir es erklären kann, damit du verstehst, was mir an dem Buch besonders gefällt, muss ich in meine Vergangenheit schauen. Nämlich vor vielen, vielen Jahren, es sind ziemlich genau 20 her, ja, ziemlich genau 20 etwa, nee, 19, egal. Also Anfang der 2000er Jahre habe ich mein Soziologiestudium abgeschlossen. Ich habe Soziologie mit Volkswirtschaftslehre und juristischen Nebenfächern studiert und ich habe mich mit, vor allem auch bei der Abschlussarbeit, habe ich mich etwas intensiver mit einem ganz großen Soziologen unserer oder der damaligen Zeit beschäftigt, nämlich mit Niklas Luhmann. Der ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ende der 1990er Jahre verstorben. Der hat an der Uni Bielefeld auch gelehrt. Und der Niklas Luhmann war ein unglaublich, nicht nur talentierter und komplex denkender Mensch, sondern der hat eine Veröffentlichung nach der anderen rausgehauen, eine besser als die nächste. Also er hat unglaublich viele Bücher, aber auch sehr viele Artikel geschrieben. Das war erstaunlich. Die Menge an sich war erstaunlich, aber dann natürlich auch die Qualität der Publikationen, die er veröffentlicht hat. Sein Geheimnis? Er hat einen Zettelkasten genutzt. Das heißt, er hatte ein System, wie er mit seinen Ideen, Einfällen und Lektürenotizen umgehen konnte. Und genau dieses Prinzip stellt der Sönke Ahrens in seinem Buch das Zettelkastenprinzip ausführlich vor. Das eignet sich natürlich vor allem für Menschen, die forschen, die auch Forschungsergebnisse irgendwie in den Griff bekommen müssen und dann verschiedene Verknüpfungen zwischen diesen Ergebnissen herstellen möchten. Aber ich glaube, das Prinzip lohnt sich auch für alle Wissensarbeiter, denn wir haben ja auch das Problem, dass wir Wissen aneignen sollten und dann vor allem mit diesem Wissen etwas tun sollten, Zusammenhänge erkennen oder was weiß ich. Und genau dabei hilft dieses Zettelkastenprinzip. Der Name rührt eben von dem Zettelkasten nach Niklas Luhmann, weil der hat damals wirklich, also seit den 60er Jahren, glaube ich, hat er seinen Zettelkasten gepflegt. Am Ende seines Lebens hatte der Zettelkasten ich glaube, über 90.000 Einträge. Und die waren vor allem alle miteinander verknüpft. Und das ist hier das Schöne von diesem Zettelkasten. Häufig haben wir eine Idee oder lesen irgendetwas und können die nicht in unserem Wissen, unserem bisherigen Wissen so richtig einordnen. Gehen wir jetzt hierarchisch vor, ja, dann entdecken wir auch keine spannenden Zusammenhänge, weil wir wissen ja schon, dass dieser Zettel, diese Idee gehört in den Topf sowieso. Und dann entstehen wenig kreative Ideen. Mit diesem Zettelkasten sind alle Themen irgendwie miteinander verbunden. Also der Workflow, ich versuche den ganz kurz zusammenzufassen, das habe ich aus dem Buch «Das Zettelkastenprinzip» von Sönke Ahrens. Der Workflow lautet so: erstens, halte alle Gedanken, Ideen, Einfälle und so weiter fest. Zweitens, wenn du etwas liest, ein Buch oder einen Artikel oder so, schreib dir die wichtigsten Aspekte knapp und, spielentscheidend, in eigenen Worten fest. Also kopiere nicht einfach irgendwelche Zitate heraus oder markiere nicht nur irgendwelche Dinge in Büchern. Das ist gut und nett, aber meistens fehlt uns danach, wenn wir das wiederlesen, der Kontext und wir können das gar nicht einordnen. Also schreib lieber in eigenen Worten auf, was du davon mitnimmst und was dieser Gedanke auch tatsächlich bei dir auslöst. Und dann der dritte Schritt im Workflow. Aus diesen beiden, aus den spontanen Einfällen, Gedanken, Ideen und den Lektüre-Notizen ergeben sich dann weitere Gedanken, Gedankenstränge, die festgehalten werden. Also das Ganze hört nie irgendwie auf. Und das vierte, jetzt kommt eigentlich das Spannende, diese Ideen werden sehr granular, sehr kleinteilig auch notiert. Pro Zettel, wenn ich bei dem Bild bleibe, hat es dann einen Gedanken, eine Idee und die werden eben verknüpft. Vielleicht weißt du schon eine Verknüpfung, also du schreibst etwas zum Thema Unterbrechung auf und dann weißt du, da gibt es eine Verknüpfung zum Thema Aufmerksamkeit, dann machst du halt diesen Link da drauf und die Zettel, die werden mehr oder weniger chaotisch dann auch abgelegt. Die werden nicht hierarchisch oder so abgelegt, sondern eigentlich relativ ungeordnet abgelegt. Sie sind aber zweifelsfrei identifizierbar durch halt das Thema und die Nummer. Die Themen, und das ist der fünfte Schritt, die Fragen und die Texte, die ergeben sich dann aus dem Fundus und den Gedanken, die man sich eben immer wieder anschaut. Das heißt, man betreibt eigentlich eine Recherche im Zettelkasten, weil da sind ja schon die aufbereiteten Ideen, Einfälle, Notizen und so weiter. Und da kann man dann eine Recherche machen, zum Beispiel jetzt zum Thema Unterbrechungen, und dann kommt man da auf, keine Ahnung, Fokus und auf Aufmerksamkeit und auf Deep Work nach Cal Newport und so weiter. Und daraus entsteht dann eigentlich irgendwo ein argumentativer Strang und letztendlich auch ein Text. Das ist der sechste Schritt und den muss man dann nur noch überarbeiten. Klingt verrückt, ist es auch irgendwo, eben weil es unserem Drang nach Hierarchie so extrem widerspricht. Das Ganze kannst du dir eher vorstellen wie ein Spinnennetz oder irgend so etwas, wo alle Gedanken gleichwertig sind und dann eben auch miteinander verknüpft werden. Das Buch fand ich sehr faszinierend. Ich kannte das Prinzip schon. Ich habe mich schon zu Lebzeiten von Luhmann auch mit seinem Zettelkasten beschäftigt, aber da gab es natürlich noch nicht so viele Quellen und so viele Informationen dazu. Aber das hat mich damals eigentlich schon fasziniert. Oder eigentlich die Frage, wie kann ich mein Wissen, wie kann ich meine Einfälle irgendwie verwalten, sodass neue Zusammenhänge entstehen, ohne dass ich die sehe. Weil die Zusammenhänge, die ich sehe, die sind ja einfach, die sehe ich ja schon. Aber plötzlich entstehen Zusammenhänge, die ich eben nicht sehe und die nur durch diese Verknüpfungen tatsächlich entstehen. Inzwischen gibt es da auch ganz tolle Tools und Programme, die das abbilden können. Ich nenne zwei, die im Moment sehr modern sind. Das eine ist Roam Research und das andere ist Obsidian. Ich schweife ab. Das Buch stellt nur das Konzept vor, das Zettelkastenprinzip vor, auf recht interessante Weise. Etwas akademisch angehaucht vielleicht, das Buch ist vielleicht etwas auf der theoretischen Seite und die Umsetzung kommt vielleicht ein wenig zu kurz, aber das hat auch einen guten Grund. Wenn jetzt hier der Sönke Ahrens im Buch irgendein Tool erwähnt, wer weiß, ob es das in ein, zwei Jahren noch gibt. Er hat eine Webseite, wo er dann regelmäßiger über Tools berichtet und so. Also das ist eigentlich Programm, aber trotzdem, es ist vielleicht etwas akademisch angehaucht. Die englische Variante soll weniger akademisch sein. Es ist ein nachvollziehbares Prinzip. Wenn du also das Problem hast, dass du sehr viel weißt, sehr viel Wissen auch anhäufst und nicht so richtig weißt, was du damit machen solltest, dann hol dir das Buch «Das Zettelkastenprinzip» von Sönke Ahrens zu finden unter, jetzt kommt's, produktiver.ch/Buch 1. 1 wie die Zahl, 1 wie die Nummer. Das war der erste Tipp. War jetzt ein bisschen ausführlich, wenn ich so auf die Zeit schaue. Macht nichts. Das Prinzip ist nicht ganz einfach zu erklären, wenn man es nicht kennt, aber es ist wirklich, das Buch übrigens ist sehr dünn, das haben wir an einem Abend durchgelesen, wirklich sehr empfehlenswert. Zweites Buch. Lass uns die ganze Geschichte etwas handfester machen. Das zweite Buch heißt Meetup von Martin Eppler und Sebastian Kernbach. Mindestens der Martin Eppler ist Professor hier in der Schweiz an der Uni St. Gallen. Sebastian Kernbach weiß ich gar nicht, was der so richtig macht. Die haben eben ein Buch geschrieben, das trotz des Titels deutsch ist, Meetup. Und es geht eigentlich darum, weg von Meetings zu kommen und hin zu Meetups. Vielleicht kennst du dieses Format der Meetups, das kennt man auch so im privaten Bereich. Es gibt auch eine Seite, kann man schauen, welche Meetups finden so in meinem Kreis, hier in meiner Umgebung statt. Und das sind freiwillige Zusammenkünfte, auf die man sich freut. Das Gegenteil von Meetings. Es gibt wenige Meetings, die freiwillig sind und auf die man sich auch freut. Und in diesem Buch versuchen die beiden Autoren eben einen Weg zu zeigen, wie man weg von Meetings kommt und hin zu mehr Meetups, die dann ja vielleicht nicht ganz freiwillig stattfinden, aber die zumindest einen Nutzen bringen und auf die man sich im Idealfall sogar freut. Und dieser Weg, der führt eben über die sogenannten Nudges. Also eigentlich geht es in dem Buch nur um diese Nudges. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Ein Nudge ist ein Schubser und Nudges ist dann halt eben der Plural. Und das ist der eigentliche Gewinn in diesem Buch. Also es geht darum, das Verhalten von Menschen positiv zu beeinflussen, eine Verhaltensänderung auszulösen, ohne dass es den Menschen eben schwerfällt, diese Verhaltensänderung zu machen. Ich sage dir ein paar Beispiele aus ganz anderen Bereichen, die sind auch alle in dem Buch erwähnt. Zum Beispiel, wenn wir einfach nur kleinere Teller nutzen, essen wir automatisch weniger. Zack, habe ich mein Verhalten geändert, ohne dass ich das Gefühl habe, ich habe nur so wenig gegessen. Oder es gibt so das berühmte Beispiel aus irgendeinem US-amerikanischen Gefängnis, da haben sie die Zellen rosa gestrichen und daraufhin gab es viel weniger aggressive Zwischenfälle in diesem Gefängnis. Oder etwas, das du als Hörer sicherlich kennst, als Hörerin vielleicht nicht so. Bei den Männerklos gibt es im Pissoir häufig so Fliegen, die da draufgeklebt sind. Und seit man das macht, ich glaube, der Amsterdamer Flughafen hat das als erster eingeführt, seither ist der Reinigungsaufwand massiv zurückgegangen. Und ein viertes Beispiel, in Ländern, wo man automatisch als Organspender registriert ist und sich bewusst melden muss, wenn man das nicht möchte, gibt es natürlich auch viel mehr Organspenden. Und das sind alles Beispiele, die etwas zeigen. Sie schaffen keinen Zwang. Ich kann auch einen kleinen Teller das zweite Mal füllen. Ich kann auch, wenn ich in einer rosa Zelle sitze, kann ich halt aggressiv sein und so weiter. Also hier wird nicht mit Zwang gearbeitet und das Ganze ist freiwillig. Also eben, ich kann mich auch diesem Nudge widersetzen. Wie gesagt, ich kann meinen kleineren Teller auch zweimal füllen und trotzdem mehr essen. Also das sind so ein paar Kennzeichen von diesen Nudges, eben so Dinge, die das Verhalten positiv beeinflussen. Was kein Nudge ist, wenn es eben einen gewissen Zwang schafft oder eine Riesenstörung ist. Zum Beispiel, du kennst das Piepsen im Auto, wenn du nicht angeschnallt bist. Das ist kein Nudge, weil das ist so nervig, dann schnallst du dich halt an, das ist schon fast erzwungen. Und dieses Buch, das hat eben eine ganze Reihe von solchen Nudges, die sich alle auf Sitzungen beziehen. Und die These der Autoren ist, wenn man diese Nudges anwendet, dann wird aus einem Meeting eben ein Meetup, eine freiwillige Zusammenkunft, auf die man sich freut. Es gibt so ein paar wirklich tolle, die ich auch noch nicht kannte, ganz schlaue, clevere Methoden. Zum Beispiel haben wir ja häufig das Problem, dass die Leute im Meeting sich nicht konzentrieren und halt auf ihrem Smartphone herumspielen. Ist ein großes Problem. Jetzt kann man einerseits Handys verbieten, das wäre aber kein Nudge, sondern eben ein Verbot. Oder man könnte ja zum Beispiel einfach eine Ladestation direkt bei der Tür zum Meetingraum fest installieren. Und dann kommen die Leute rein und sehen, ah cool, ich kann hier mein Handy aufladen, legen es dahin und nehmen dann am Meeting teil und schon sind sie konzentrierter. Nicht alle, aber viele. Das sind solche Nudges eben auch im Zusammenhang mit Meetings. Und in dem Buch hat es nicht 10, nicht 20, nicht 200, nicht 500 Nudges, sondern genau 100. 100 von diesen kleinen Tricks, wie man eben das Verhalten positiv beeinflussen kann. Ich finde das Buch super, es ist sehr toll geschrieben, es ist sehr praktisch natürlich. Viele Nudges sind nicht ganz so neu, wie die Autoren so ein bisschen suggerieren. Es gibt ein paar altbekannte, Aber das macht ja nichts. Nur weil man es kennt, heißt es noch lange nicht, dass man es schon umsetzt. Und das Buch, das regt definitiv zum sich selbst hinterfragen an. Vor allem dieses Nudges-Prinzip kann man ja durchaus auch auf andere Bereiche anwenden. Und in diesem Buch findet man eben sehr viele Beispiele, jetzt im Meeting-Kontext. Ich nehme das aber auch zum Anlass, mal so ein bisschen darüber nachzudenken, ob ich nicht auch in anderen Bereichen solche Nudges nutzen könnte, um ein Verhalten, eine Verhaltensänderung, eine positive Verhaltensänderung auszulösen. Sehr, sehr toll, hat bei mir einige Türen im Kopf auch aufgemacht. Das war das zweite Buch, Meetup von Martin Eppler und Sebastian Kernbach, zu finden unter produktiver.ch/Buch 2. Dann das dritte Buch, das ist von einem Amerikaner. Ich habe die deutsche Übersetzung gelesen und gehört, das weiß ich gar nicht mehr, entweder oder. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich lese und was ich höre. Häufig habe ich auch ein Hörbuch und das E-Book natürlich. Das, welches ich dir hier als drittes empfehlen möchte, nennt sich Die Kunst, sich nicht ablenken zu lassen und ist von Nir Eyal. Nir wie N-I-R und Eyal wie E-Y-A-L. Hier geht es eben darum, sich nicht ablenken zu lassen. Auf Englisch heißt der Hauptbuchtitel auch Indistractable, also man wird unablenkbar sozusagen, wenn man seinen Tipps folgt. Das ist der Anspruch, den er hat. Er geht davon aus, dass wir innere und äußere Auslöser haben, die dazu führen, dass wir uns ablenken lassen. Die treten halt auf. Das ist halt, es ist wie es ist. Die können wir häufig gar nicht beeinflussen oder nur eingeschränkt beeinflussen. Wir können aber unsere Reaktion auf diese Auslöser sehr wohl beeinflussen. Und genau da setzt er an. Also ihm geht es nicht darum, Ablenkungen zu verteufeln und Social Media und Smartphones irgendwie zu verteufeln. Erstens bringt das nichts und zweitens wäre das ohnehin falsch. Denn, und jetzt folgt ein Zitat aus dem Buch, wie bereits der Philosoph Paul Virilio schrieb, wenn du das Schiff erfindest, erfindest du gleichzeitig das Schiffswrack. Tolles Zitat. Also es geht nicht darum, Ablenkungen zu verteufeln, sondern es gibt auch die positiven Seiten. Es geht darum, Ablenkungen in den Griff zu bekommen. Und da, und das ist wirklich eine Botschaft, die hat mich echt gepackt. Er sagt eben, in dem Zusammenhang mit den Ablenkungen kommen plötzlich die Prioritäten und die Werte wieder hervor, die wir ja häufig vielleicht ein bisschen aus den Blicken lassen. Denn, und das ist auch wieder ein Zitat, wir können nichts als Ablenkung bezeichnen, wenn wir nicht wissen, wovon es uns ablenkt. Und der Nir Eyal hat ab und zu mal irgendeinen Satz, den er raushaut und wo ich dann einfach innehalte und denke so, ha, sehr, sehr spannend. Wir können nichts als Ablenkung bezeichnen, wenn wir nicht wissen, wovon es uns ablenkt. Also eigentlich müssten wir auch bei diesem ganzen Ablenkungsthema auch wieder von unseren Werten ausgehen, auch wieder von unseren Prioritäten ausgehen, damit wir überhaupt wissen, wovon es uns ablenkt und dass wir eben diese Ablenkungen besser in den Griff bekommen. Also wirklich ein sehr, sehr gutes und unterhaltsam geschriebenes Buch, wie man das halt kennt von den Amis. Die schreiben halt einfach gut und auch mit vielen Stories. Ich weiß, manche nervt das, ich finde das super. Er hat in dem Buch eben nicht nur generell Tipps über den Umgang mit Ablenkungen, sondern auch ganz konkrete Tipps für Führungskräfte, für, Achtung, Eltern. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Und auch für Beziehungen, also für Liebesbeziehungen. Fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Es ist eine gute Mischung zwischen Wissen und Hintergründen und ganz konkreten Tipps, so ganz einfachen konkreten Tipps, wie zum Beispiel die 10-Minuten-Regel, die besagt nichts anderes als, wenn du dich gerne jetzt ablenken würdest, dann warte einfach 10 Minuten. Danach darfst du, aber du musst jetzt 10 Minuten warten. Und das hilft häufig, dass dann plötzlich die Ablenkung nicht mehr so spannend erscheint. Tolles Buch, Die Kunst, sich nicht ablenken zu lassen von Nir Eyal. Das war mein dritter Tipp. Deshalb findest du das Buch unter produktiver.ch/Buch 3. Dann mein vierter Tipp. Das ist auch so eine Perle. Nämlich von Adam Grant. Und das Buch heißt auf Deutsch Geben und Nehmen. Nein, es ist kein theologisches Buch, sondern es ist ein, der Adam Grant ist, was ist denn der? Psychologe, Verhaltenspsychologe, glaube ich. Ich habe den übrigens kennengelernt im Buch Deep Work von Cal Newport. Da nimmt er ihn als gutes Beispiel, was man mit Deep Work alles erreichen kann. Der Adam Grant ist nämlich ja, wie alt ist er? Ende 30, Anfang 40 und ist Professor irgendwo in den USA. Er hat eine nicht nur eine glänzende akademische Karriere schon jetzt hinter sich, sondern auch eine unglaublich schnelle. Und er hat das nur eben über Deep Work geschafft. Er gehört auch zu einem der beliebtesten Professoren, zumindest an der Uni oder sogar USA-weit, ich weiß es nicht mehr. Also ist wirklich ein toller Kerl, der schon sehr, sehr, sehr viel erreicht hat. Und er hat verschiedene Bücher geschrieben. Eines davon ist dieses Geben und Nehmen. Er geht davon aus, dass es drei Typen von Menschen gibt. Es gibt die Geber, es gibt die Nehmer und es gibt die Tauscher. Und das Buch ist ein sehr tröstliches Buch, weil häufig hat man ja so ein bisschen den Glaubenssatz oder den Eindruck, ja nur die Rücksichtslosen, nur die Nehmer, nur die, die auf sich schauen, die kommen wirklich an die Spitze und die, die eben eher Geber sind, die auf die anderen eingehen, die den anderen helfen wollen, das sind dann eigentlich die Loser, die eben am unteren Ende der Skala sitzen und nicht wirklich vorwärts kommen. Und wenn man eher ein gebender Typ ist, ist das ein bisschen eine traurige Botschaft, weil man dann gar nicht an die Spitze kommt. So. Und er sagt, nee, ist nicht so, ist definitiv nicht so. Also, und das ist auch ein Zitat aus dem Buch, er sagt, bevor ich zum Zitat komme, er sagt, belegt das auch mit verschiedenen Studien, die Geber, die können tatsächlich am unteren Ende sitzen, am unteren Ende der Skala, aber wenn man an die Spitze schaut, trifft man dort auch unglaublich häufig Geber an und eben nicht unbedingt die Nehmer oder die Tauscher. Oder eben in seinen Worten, jetzt kommt das Zitat, Geber haben die schlechteste und die beste Leistungsbilanz. Nehmer und Tauscher landen eher in der Mitte. Und das fand ich spannend. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, dass man selbst als Geber nicht automatisch dann das L auf dem T-Shirt aufgedruckt hat, sondern es durchaus auch bis an die Spitze schaffen kann. Und das hat etwas mit dem Thema Teamfähigkeit zu tun. Geber sind natürlich extrem teamfähig, weil sie auf andere Menschen eingehen können und denen auch helfen und so weiter. Und vor allem, je höher du landest, je näher du an die Spitze kommst, desto mehr brauchst du auch ein Team, das dir dabei hilft. Und da sind die Geber natürlich perfekt dafür geeignet. Er bringt auch so lustige Beispiele, wie zum Beispiel Spitzenchirurgen, die in ihrem Krankenhaus wirklich top sind und einen fantastischen Ruf haben. Die verlieren den Ruf häufig, wenn sie das Krankenhaus wechseln. Und das hat eben etwas damit zu tun, dass wenn du an der Spitze bist, schaffst du das nur mit einem guten Team. Im alten Krankenhaus hast du das vielleicht als Spitzenchirurgen, im neuen vielleicht nicht. Und dann kannst du noch so spitze sein, ohne Team hast du einfach verloren. Und das fand ich unglaublich spannend, weil es einfach auch eine andere Perspektive bringt und einem auch die Augen öffnet. Und der Adam Grant, halt auch wieder als Amerikaner, bringt eine gute Mischung zwischen Theorie, fundierten Theorien, Studien und eben auch praktischen Beispielen und Stories zusammen. Also ich mag das wirklich toll, diesen Schreibstil und vor allem der Adam Grant, das ist wirklich jemand, den ich sehr, sehr bewundere, der hat einiges auf dem Kasten. Er hat übrigens auch einen fantastischen Podcast, der ist zu finden unter adamgrant.net/podcast, auf den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Das Buch selber, Geben und Nehmen, das war mein vierter Tipp. Deshalb findest du das Buch direkt unter produktiver.ch/Buch 4. In einem Wort und 4 einfach die Nummer. Buch 4. Dann das fünfte ist von einem altbekannten Autoren, den ich auch sehr bewundere, nämlich vom großen und großartigen Michael Hyatt. Michael Hyatt war früher der CEO und dann später der Präsident eines sehr großen Verlages in den USA. Ich glaube, es war der 6. Verlag, behafte mich nicht drauf, aber es war wirklich ein großer Verlag. Und der hat früher, so vor 10, 12 Jahren, 13 Jahren, hat er auch über Produktivität gebloggt. Und da habe ich ihn kennengelernt. Danach hat er sich selbstständig gemacht, zuerst als Speaker und dann hat er ein ganzes Unternehmen aufgebaut. Seine Themen sind vor allem Leadership, Businessentwicklung, so diese Dinge. Großartiger Typ, also ich bewundere ihn sehr, auch wenn er sich vom Produktivitätsthema ein wenig verabschiedet hat, aber trotzdem, ich mag den auch als Menschen, also ich kenne den nicht persönlich, aber so vom Auftritt her, auch jemand, den ich sehr, sehr bewundere. Der hat verschiedene Bücher geschrieben, eines seiner neueren lautet «The Vision-Driven Leader». Und das ist jetzt ein Buch, das gibt es leider nur auf Englisch, The Vision Driven Leader. Und da zeigt er dir ganz genau, wie er für sein Unternehmen zu einem Vision Script gefunden hat, zu einer eigentlichen Vision. Also ja nur das eine, aber wie er eben auch dafür sorgt, dass er die tatsächlich lebt. Eine Vision ist ja nett, wenn sie aber in der Schublade landet, dann hilft sie überhaupt nichts. Erst wenn eine Vision wirklich mit Leben gefüllt wird, erst wenn wirklich jede unserer Aktionen irgendwie etwas mit der Vision zu tun hat, erst dann haben wir tatsächlich einen Gewinn. Darüber habe ich mich übrigens mit meiner Freundin Anke Lambrecht unterhalten und dieses Interview gibt es einerseits auf YouTube und andererseits, jetzt muss ich gerade ein bisschen Zeit schinden. Ja, genau. Gibt es auch hier aufbereitet im Podcast. Das war die Folge 271. Genau. Die findest du unter ivanblatter.com/271. Sehr, sehr hörenswert. Kann ich also empfehlen. Also, The Vision Driven Leader von Michael Hyatt. Er stellt dir 10 Fragen, 10 einfache Fragen, wie zum Beispiel, wo ist meine Notiz? Was willst du? Und schreibt dann ein ganzes Kapitel darüber, wie du da eben dahin kommst. Oder kannst du jetzt verkaufen, deine Vision an deine Stakeholder und deine Mitarbeiter und so weiter. Sehr, sehr spannend. Das Buch richtet sich eher an Unternehmer und klassische Führungskräfte. Aber das Thema dahinter ist natürlich für alle relevant. Auch für Kleinstunternehmer, auch für Einzelunternehmer. Weil auch wir sind ja eingeladen, eine Vision zu haben. Wir müssen dann vielleicht nicht unbedingt unser Team mitnehmen, wenn wir keines haben, aber wir müssen unsere Vision nach außen tragen und mindestens unsere Kunden auch von der Vision überzeugen. Also das Thema Vision ist ein großes. Er, Michael Hyatt, schreibt eher für die klassischen Führungskräfte und Unternehmer in etwas größerem Kontext, aber das Buch ist in jedem Fall auch lesenswert, wenn du irgendeine Art Business hast und damit auch halt normal Geld verdienen möchtest und nicht einfach nur so ein Business als Hobby hast, dann ist das Buch in jedem Fall lesenswert. Das war der 5. Tipp, deshalb lautet der Link produktiver.ch/Buch5, The Vision Driven Leader von Michael Hyatt. Dann habe ich noch ein 6. Buch. Das Buch hat einen sehr kurzen Titel, was auch zum Thema passt. Das Buch heißt nämlich Shorter und ist von, jetzt wird's lustig, Alex So-Jung Kim Pang. Also man findet ihn auch einfach unter Alex Pang, Pang wie Peng, aber mit A, Alex Pang. Worum geht es in dem Buch? Ja, das ist eigentlich ein Plädoyer dafür, nicht länger zu arbeiten, sondern auch irgendwo effektiver und vor allem kürzer zu arbeiten. Einfach weil dann die Effekte größer sind, die Wirkung größer ist. Er stellt sich damit klar einem Trend unserer heutigen Zeit, nämlich gegen diesen Trend des Hustle, des Hustlings oder wie auch immer man dem sagen will. Es gibt durchaus ein paar Stimmen, die viel Gewicht haben, die uns aufrufen, immer zu hustlen, immer zu arbeiten, immer etwas zu tun, immer mehr zu wollen, immer online zu sein, nichts zu verpassen und eigentlich nie sich einfach mal zurückzulehnen und einfach auch mal nichts zu tun. Und damit habe ich unglaublich viel Mühe. Ich bin überhaupt kein Hustler, sondern ich bin eher der gezielt und wirksam arbeiten will. Gute, produktive Arbeit ist ein Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Flut und Ebbe. Wir können nicht immer nur Vollgas geben, weil sonst schlagen wir irgendwo mal gegen eine Wand. Und das kann wehtun. Also auch er hier, der Alex Pang, sagt, länger arbeiten ist weder nachhaltig noch effektiv. Es ist sogar sehr, sehr destruktiv. Und deshalb denkt er an Alternativen. Er stellt dann halt die Frage, wie wäre es denn, wenn wir versuchen, Ablenkungen zu eliminieren, Ineffizienzen zu reduzieren und mehr Zeit für hochfokussierte Arbeit und qualitativ hochstehende Kollaborationen zu schaffen? Das wäre doch eigentlich super, dann würden wir mehr in weniger Zeit erreichen und hätten dann auch mehr Zeit, uns zu erholen oder uns um andere Dinge zu kümmern, die uns auch super wichtig sind. Und genau das meint er mit diesem Shorter. Ja, er ist natürlich ein Fürsprecher, der 4 Tage Woche, so macht es Sinn. Er plädiert natürlich auch sehr für kürzere Arbeitszeiten und weniger Arbeitstage. Das ist ein gutes Recht. Man muss dann am Schluss selber entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Für mich ist die Kernbotschaft wirklich, was macht eigentlich eine gute Wirkung aus? Und das ist sicherlich nicht einfach lange zu arbeiten und immer zu arbeiten. Tolles Buch mit sehr, sehr schönen Stories. Natürlich, er ist glaube ich auch, trotz seines Namens Amerikaner. Das Buch gibt es auf alle Fälle nur auf Englisch. Es ist auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn man da hinkommen möchte. Eignet sich aber natürlich nur für die Menschen, die über ihre Zeit mehr oder weniger frei bestimmen können. Das heißt, wenn du halt angestellt bist und in deinem Arbeitsvertrag steht 40 Stunden pro Woche, dann wird es schwierig, das auf 30 zu reduzieren, ohne irgendeine Einbuße zu bekommen. Wenn du aber Unternehmer bist oder wenn du selbstständig bist, dann wird dich dieses Buch definitiv nachdenklich machen und dir neue Horizonte eröffnen. Das war der 6. Tipp von Alex Pang, Shorter zu finden unter produktiver.ch/buch6. Ja, und dann habe ich noch ein 7. Das fällt ein bisschen aus der Reihe, wobei es hat irgendetwas auch mit dem Thema Achtsamkeit zu tun, aber es ist ein Roman und es ist ein Krimi, es ist ein unglaublich tolles Buch, nämlich von Carsten Dusse und es nennt sich Achtsam Morden. Vielleicht hast du davon schon gehört, falls ja, dann hol dir das Buch, es ist wirklich toll. Wenn du eben so eher Krimi-Geschichten, es ist kein klassischer Krimi, aber wenn du auch ein wenig schwarzen Humor magst oder so, ist wirklich großartig. Worum geht's? Es geht hier um den Protagonisten, dessen Namen ich leider vergessen habe, der von seiner Frau empfohlen bekam, ein Achtsamkeitsseminar zu besuchen. Er ist Anwalt, erfolgreicher Anwalt, arbeitet auch sehr, 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 sehr viel und hat dann Klassiker zu Hause, die Probleme halt. Frau will auch mehr von ihm haben und so und Kind auch und überhaupt. Und deshalb muss er eben in dieses Achtsamkeitsseminar und lernt da ganz neu mit der Arbeit und den Dingen umzugehen. Jetzt keine Angst, das ist nicht so ein esoterisches Buch oder was weiß ich, sondern es ist wirklich ganz handfest, weil er bringt dann anschließend seinen Hauptkunden, einen Mafia-Boss, sehr achtsam um. Und da beginnt eigentlich der ganze Spaß und der ganze schwarze Humor. Also es ist wirklich unglaublich amüsant geschrieben und einfach eine tolle, schöne Geschichte mit einem guten, fantastischen Humor. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe es gehört. Also ich habe vor einigen Wochen, eigentlich genau mit diesem Buch, vor einigen Monaten schon, habe ich angefangen, Belletristik zu hören und Sachbücher zu lesen. Früher war es eher umgekehrt. Irgendwann habe ich realisiert, nee, es macht mehr Sinn, Sachbücher zu lesen, weil dann kann ich eben beste Notizen machen und Dinge unterschreiben und so weiter. Und Belletristik zu hören. Und so lag ich dann jeden Abend in meinem Bett und habe hier in dieses Buch reingehört. Jetzt wurde dieses Buch oder wird dieses Buch auch noch von einem fantastischen Sprecher vorgelesen, von Matthias Matschke heißt er. Die Story an sich ist schon super und wie er das auch vorliest, ist wirklich ganz, ganz toll. Also kann ich sehr empfehlen, Achtsam Morden, geschrieben von Carsten Dusse, zu finden unter produktiver.ch/buch7. Es gibt auch noch einen zweiten Band dazu, der heißt Das Kind in mir will achtsam morden, glaube ich. Es ist eine Fortsetzung des ersten Bandes und wie so häufig ist die Fortsetzung auch gut, aber nicht ganz so toll wie das eigentliche Original. Ich habe es trotzdem auch gehört. Leider wurde der zweite Band vom Autor selber gelesen, vom Carsten Dusse. Das fand ich jetzt schade, weil ich glaube, so eine Geschichte vorzulesen ist eine ganz andere Hausnummer als ein Fachbuch oder ein Sachbuch vorzulesen. Und ich fand, das erste Buch, Achtsam Morden, war so gut vorgelesen, dass das zweite, das war ein bisschen schade, dass der Autor selber vorgelesen hat. Das war mein 7. Tipp. Und das führt mich dann zu meinem Bonustipp. Und wie gesagt, du kannst dir natürlich denken, welcher das sein wird. Ja, natürlich muss ich auch dieses Jahr mein Buch erwähnen. Arbeite klüger, nicht härter, erschienen im Humboldt Verlag. Das gibt es zu lesen auf Papier. Das gibt es zu lesen als E-Book. Und das gibt es auch als Hörbuch. In diesem Fall auch vom Autor vorgelesen. Und ich glaube, so bei einem Sachbuch macht es nicht so viel aus, wenn man nicht ausgebildeter Sprecher ist, weil dann kommt halt auch sehr viel authentisch rüber. Also genauso wie du jetzt meinen Podcast hörst, habe ich natürlich auch mein Buch vorgelesen, Arbeite klüger, nicht härter. Das ist mein Buch, erschienen im Humboldt Verlag. Da gebe ich dir eine ganze Reihe an Basistipps für ein gutes Zeitmanagement, für eine gute Arbeitsorganisation. Ähnlich wie du das hier im Podcast kennst, mit einem Unterschied. Es ist halt in einem Stück mit einem roten Faden. Ich präsentiere dir hier alles direkt und du musst nur noch umsetzen. Im Podcast musst du dir die Dinge ein wenig selber zusammensuchen. Das ist im Buch natürlich anders. Kann ich natürlich auch wärmstens empfehlen. Du kannst entweder Direkt, nee, stimmt gar nicht. Ich habe hier auch einen Kurzlink, der heißt nämlich produktiver.ch/klug. Und dann landest du auf der Webseite zu dem Buch. Da hat es dann die verschiedenen Links zu Amazon, Thalia, Bücher.de, was weiß ich. Und da kannst du dir auch das Hörbuch holen, wenn du das möchtest. produktiver.ch/buch. Ja, das waren meine 7 Bücher, die ich dir ans Herz legen möchte. Ich lese sie dir nochmal ganz schnell vor, falls du dir nicht alle Links merken konntest. Das erste Buch war von Sönke Ahrens, das Zettelkastenprinzip, zu finden unter produktiver.ch/buch1. Das zweite Buch war Meetup von Martin Eppler und Sebastian Kernbach, produktiver.ch/buch2. Das dritte Buch war von Nir Eyal, Die Kunst, sich nicht ablenken zu lassen, produktiver.ch/buch3. Das vierte von Adam Grant, Geben und Nehmen, tolles Buch, produktiver.ch/buch4. Das fünfte vom großen Michael Hyatt, The Vision Driven Leader, zu finden unter produktiver.ch/buch5. Und dann das sechste war Shorter von Alex Pang, produktiver.ch/buch6. Und das siebte, Achtsam Morden von Carsten Dussen, Dusse, produktiver.ch/buch7. Und last but not least, produktiver.ch/klug, da findest du mein Buch Arbeite klüger, nicht härter. Ja, und damit bin ich durch. Ich habe extra dieses Mal 7 Bücher genommen, weil ich nicht eine allzu kurze Folge machen wollte und jetzt ist es doch eher etwas längere geworden. Egal, damit bist du sicherlich auch ausgerüstet für die jetzigen Zeiten und Weihnachten winkt ja auch schon aus nicht mehr allzu ferner Ferne auf uns zu. Da hast du bestimmt Zeit, dir ein paar Dinge auch durchzulesen. Du findest die Links natürlich auch in den Shownotes, die findest du in deiner Podcast-App oder unter ivanblatter.com/274, denn das hier war schon die 274. Ich beginne nochmal, ivanblatter.com/274. Das hier war die 274. Folge meines Podcasts, einfach produktiv. Ja, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir eine gute Lektüre und wir hören uns wieder, wenn du magst, nämlich nächste Woche. Bis dahin, nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Dein Ivan Blatter.
Diese Folge wurde dir präsentiert von der Zeitlupe. Alle Infos unter produktiver.ch/Zeitlupe.